ADHS, die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, macht vielen Betroffenen und Angehörigen wirklich das Leben schwer. Und wir sorgen hoffentlich heute dafür, dass es für alle leichter wird.
Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung.
ADHS gilt aktuell als die am häufigsten vorkommende psychische Auffälligkeit unter Kindern und Jugendlichen. Und etwa 60% der Menschen mit ADHS schleppen die Symptome leider mit ins Erwachsenenalter. Da vor einigen Jahren die typische Zappelei und Unkonzentriertheit der Betroffenen noch eher als nervig abgetan wurde, anstatt diesen zu helfen, gibt es heute bestimmt noch einige Menschen, die gar nicht wissen, dass sie ADHS haben, aber viele Situationen anstrengender erleben als andere. Wir gucken deshalb heute besonders auf ADHS bei Erwachsenen, angefangen bei der Ursache über die passende Ernährungsstrategie bis hin zu den Ansätzen, wie ein besseres Leben mit der Diagnose auch gelingt.
Und wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck, Fachärztin für Innere Medizin und Ärztin für Präventiv- und Ernährungsmedizin.
Und Andrea Hacke, Journalistin und Redakteurin für diesen Podcast. Bei ADHS gibt es diverse bekannte Symptome. Man verbindet damit generell eine große innere Unruhe, den eben schon genannten Bewegungsdrang, eine unkontrollierte Impulsivität sowie eine gestörte Aufmerksamkeitsleistung, zumindest bei Kindern. Bei Erwachsenen zeigt sich ADHS aber oft anders. Was wären denn da die typischen Symptome?
Also eins möchte ich noch vorwegschicken, dass wir in unserer Praxisarbeit auch immer wieder diese Diagnose stellen, ADHS bei Erwachsenen. Und das ist jetzt nicht, dass man da als Erwachsener am Zappel-Philipp-Syndrom in dem Sinne leidet. Denn die Erwachsenen haben in der Regel schon gute Strategien entwickelt und gelernt, wie sie jetzt durchs Leben navigieren und jetzt nicht auf dem Tisch tanzen oder durchdrehen. Aber wo könnte man denn das erkennen? Also bei Erwachsenen ist es oft eine Art nicht strukturiert sein, desorganisiert sein, Schwierigkeiten, Termine einzuhalten, Schwierigkeiten, pünktlich zu sein, Schwierigkeiten, eine konkrete Planung zu machen, sich auch wirklich eine Struktur zu geben. Projekte werden nicht richtig abgeschlossen oder mehrere gleichzeitig begonnen. Oder man kann nicht so richtig zuhören, sich nicht richtig konzentrieren, krätscht dann anderen im Gespräch rein, geht dann auf einmal zum eigenen Thema über oder eine Absprache wird nicht richtig beachtet. Übrigens kann auch das Thema Geld zu einem Problem werden, denn auch Impulskäufe gelten da in diese Schublade so ein bisschen. Also bestellen sich manche auch mal ein Auto oder was anderes Teures oder eine paar Schuhe oder eine Handtasche, ohne zu wissen, wie das bezahlt werden soll. Da muss man aber auch schauen, ob das schon auch manchmal in so eine Richtung manische Depression dann gehen würde, wenn man sowas feststellt. Und auch die Schwäche, sich selbst konkret zu reflektieren oder mal cholerisch auszurasten oder sich sehr unruhig innerlich fühlen, dass man nicht so richtig still sitzen kann, unruhige Finger hat oder mit den Beinen wippt. Ich denke gerade zum Beispiel, ich saß in meiner Abiturprüfung in Latein und habe wirklich die ganzen 5 Stunden, die ich dann in der Lateinprüfung gesessen habe, und neben mir stand so ein wunderbar gepackter Fresskorb. Ich hätte eigentlich 5 Stunden nur essen können. Meine Mutter hat mich da verköstigt für 3 Wochen. Aber in meinem Blickwinkel beim Schreiben hatte ich immer eine zitternde Wade von einem Mitschüler von mir. Das war Wahnsinn, ja. Und du kannst ja da nicht in so einer Abiturprüfung auf einmal sagen, kannst du mal aufhören? Ne? Dann wird's ja. Ich habe mich also, da muss ich nur dran denken, das war mit Sicherheit jemand, der davon betroffen war. Oder was ich ganz interessant fand, war, dass auch ADHS-Patienten oder Betroffene die Beine um Stuhlbeine schlingen. Da dachte ich schon, weil ich das sehr, sehr gerne mache. Und wenn man sich das manchmal so durchliest, denkt man sich, wer ist da fast nicht davon betroffen. Aber was auch dazu gehört, ist manchmal so eine Unfähigkeit, sich zu entspannen. Und das ist auch ein ganz wichtiger Prädiktor, finde ich, warum das dann auch zu anderen Symptomen führen kann. Warum man dann anfälliger ist, weil einfach das Stresslevel so hoch ist. Aber einfach, um es mal so plakativ zu sagen, oft sind es einfach Konzentrationsschwierigkeiten. Es ist eine innere Unruhe, eine Hyperaktivität, eine Impulsivität oder eine Impulskontrollstörung und auch diese Fähigkeit zur Strukturierung im Alltag.
Jetzt kann das ja auch viele andere Ursachen haben, dass man sich gerade nicht konzentrieren kann oder einer gerade besonders aktiv ist, weil er so einen dollen Bewegungsdrang hat. Wie leicht oder schwierig ist denn ADHS bei Erwachsenen zu diagnostizieren überhaupt?
Also ich glaube, weil es noch gar nicht so en vogue ist, daran zu denken und die Erwachsenen so lange draußen vor waren, also man gibt ja erst seit wenigen Jahren wirklich mehr da Gas in der Forschung, auch in der Entwicklung von Medikamenten oder Einsatz, ist das alles, glaube ich, noch sehr, sehr, sehr in den Anfängen. Und die Regeln, die man für die Kinder quasi für die Diagnostik formuliert hat, die sind jetzt nicht so adäquat für die Erwachsenen umzusetzen. Man weiß aber, wenn man jetzt aus der Kinderhistorie draufschaut auf das Thema, es sind 4-mal mehr Jungs als Mädchen betroffen. Und interessanterweise ist es aber so, dass es im Erwachsenenalter wohl beide Geschlechter gleich betrifft. Und deswegen könnte es sogar sein, dass eher Frauen sogar durchs Raster fallen.
Als Kinder schon.
Und generell sollte man dran denken, wenn man jetzt so spürt, eigentlich erkenne ich mich da gerade wieder. Ich war schon als Kind oder im Grundschulalter so drauf, hatte gewisse Züge im Alltag an mir entdeckt. Oder man merkt wirklich, es gibt zunehmend auch eine stärkere Beeinträchtigung durch diese Strukturlosigkeit im privaten und beruflichen Bereich. Oder jemand weiß gar nicht, warum er jetzt einfach immer mal so einen Impulsdurchbruch kriegt. Sagt, ich kann mir es gar nicht erklären. Ich war auf einmal richtig unangenehm zu meinem Partner. Man muss aber auch sagen, es gibt natürlich auch da die Gefahr einer Fehldiagnose. Also man muss immer auch an eine Depression als Differentialdiagnostik denken. Und deswegen gehört das Thema, finde ich, sehr, sehr stark auch mehr in die Aufmerksamkeit der hausärztlichen Praxis, aber dann auch da, dass der Alarm schärfer gestellt wird, um dann in eine weiterführende fachärztliche Diagnostik zu kommen. Und natürlich muss man auch als Untersucher ausschließen, dass diese entsprechenden Symptome zum Beispiel nicht woanders herkommen. Also zum Beispiel durch die Einnahme von Medikamenten oder durch Substanzen oder dass es eine andere internistische Erkrankung geben könnte. Ich finde, man muss immer an die Schilddrüse denken oder wenn Symptome sich entwickelt haben könnten nach einem schweren Schädelhirntrauma oder einer Schlafapnoe, wenn Leute sehr, sehr schlecht schlafen. Also es muss ja nicht ein ADHS sein, warum du irgendwie konfus bist oder warum jemand jetzt mal wütend ist oder schlecht zurecht. Deswegen ist es auch eine filigrane Differentialdiagnose, wo wirklich das Untersuchungsgespräch, die Exploration, die Anamnese ganz klar im Vordergrund steht. Es gibt auch inzwischen standardisierte Fragebögen, die man zu Rate ziehen kann. Und mir wäre dann auch immer wichtig, dass man in dem Verdachtsmoment als ärztlicher Behandler, aber auch als Betroffener schaut, wie ist mein Verhalten. Einfach so eine Analyse. Man kann zum Beispiel so ein paar Symptome schon einkreisen, die verdächtiger sind. Also zum Beispiel, wenn jemand pausenlos mit den Fingern trommelt oder immer mit Stiften und Schlüsseln am Spielen ist oder an sich selbst herumnestelt, ja, oder die Haare immer auftritt am Fingerchen oder dieses Wippen im Sitzen und Füßen rhythmisch vor, zurück. Also wenn man das im Flugzeug macht, im Sinne von Flywobic, ja, dann habe ich nichts dagegen. Aber da könnte man schon hellhörig werden. Und dann finde ich das aber auch gar kein Problem, wenn man dann einfach schaut, wie kann ich das diagnostizieren, welche Linderung kann ich schaffen. Da ist auch interessant, also da kann man ja auch einiges tun. Und es gibt ja auch die fachärztlichen Kompetenzen, zum Beispiel Fachärzte aus dem neurologischen Formenkreis sind da eigentlich die auch sehr, sehr gute Anschlussstelle. Was ich aber auch nochmal hier voranschicken möchte, ist, dass wirklich sehr oft leider nicht an eine ADHS-Diagnose gedacht wird, weil die Betroffenen ganz oft in der ärztlichen Sprechstunde eher so unspezifische Symptome schildern oder so ein Problem. Ach, ich habe es halt ein bisschen schwer am Arbeitsplatz, da habe ich ab und zu mal einen Konflikt in der Familie. Und das ist dann oft so verwaschen, dass man die Symptome gar nicht so klar gefasst kriegt. Deswegen sollten wir uns da alle, die im medizinischen Bereich arbeiten, ein bisschen schärfer stellen.
Wie kommt es denn überhaupt zu ADHS? Was ist da die Ursache, dass das entsteht?
Hier ist so wieder leider oft das Antwortpuzzlestück. Ja, ist noch nicht ganz so komplett erforscht. Ich finde es ja auch immer spannend, weil die Wissenschaft geht ja auch immer weiter. Sie widerlegt sich ja auch Gott sei Dank ganz oft. Man vermutet, dass es in dem Fall doch auch eine stärkere genetische Disposition gibt. Das weiß man aus Studienbelegen durch Familien-, Zwillings- und Adoptionsstudien. Und man geht auch davon aus, dass es ein Defizit gibt an chemischen Botenstoffen, Neurotransmittern, die es zu diesem effektiven Kommunizieren zwischen den Nervenzellen wirklich braucht. Und hinzukommen kann mögliche Ursachen in der Schwangerschaft. Also wenn die Mutter stärker Alkohol oder Nikotin konsumiert hat in der Zeit. Drogenkonsum wird dafür verantwortlich gemacht. Aber es muss jetzt nicht so was Schlimmes sein. Vielleicht auch ein Sauerstoffmangel während der Geburt. All das scheint eine ADHS-Symptomatik potenziell zu fördern. Oder auch eine Frühgeburt kann das Risiko erhöhen. Ich glaube persönlich, was ich so aus meinem Patientenspektrum in der Praxis sehe, denke ich, dass die Umgebung, also die Epigenetik, da doch auch eine sehr starke Rolle spielt. Also starker Druck in der Kindheit oder sich nur geliebt fühlen, wenn man jetzt nur die Leistung bringt. Also ich finde das immer ganz wichtig. Ich wünsche mir das für jeden Menschen, der uns zuhört, dass man geliebt ist um seiner selbst willen und nicht nur, wenn man da King Kong ist oder ne, die Superheldin oder auch ein Dauerstreit zu Hause, ein starkes Spannungsverhältnis oder Eltern, die sich stark streiten. Das kann ADHS-Symptome fördern. Und das ist dann etwas, was sich dann auch im Erwachsenenalter weiter auswachsen kann. Ne? Mhm. Um noch mal ein bisschen konkreter einzusteigen, man vermutet, dass vor allem bei diesen erblichen Informationen, die für die Bildung und Übertragung des Botenstoffs Dopamin verantwortlich sind, dass dort eine Störung vorliegen kann. Und Dopamin wird bei diesen Betroffenen gleich zurück in die Zelle transportiert, also zu schnell abgebaut und steht deswegen nicht mehr für wichtige Prozesse im Frontalhirn zur Verfügung. Und deswegen kommt es zu dem Phänomen, dass diese Neurotransmitter eben nicht mehr da sind und die Nervenzellen nicht mehr adäquat miteinander schnattern können. Also wir haben die Genetik als Puzzlestück und wir haben ein fehlendes Gleichgewicht von Botenstoffen, vor allen Dingen Dopamin, was ja auch ein Glückshormon ist, als potenzielle Ursache zum jetzigen Zeitpunkt. Und das Puzzlestück Umwelt, biologische Ursachen, also Reizüberflutung, Alkohol, Drogeneinfluss, Schwangerschaft, Frühgeburt, niedriges Geburtsgewicht. Ich würde aber auch immer dran denken, es wäre mal so eine spannende Studie zu sehen, was ist, wenn Kinder sich einfach komplett schrottmäßig ernähren. Also wenn Kinder wirklich ganz viel künstliche Farbstoffe, Konservierungsstoffe, schlechtes Essen bekommen, wie dann auch wieder die Darmgesundheit da eine Rolle spielt. Ich denke mir, das wäre eine Studie, die würde durchmarschieren, die wäre sehr erfolgreich, sehr signifikant, sagen wir mal so.
Ich habe gelesen, einige Heilpraktiker und Ärzte verfolgen den Ansatz, dass eine Stoffwechselstörung, HPU oder KPU benannt, auch eine Ursache sein könnte und es deshalb zu dem oft feststellbaren Mangel an Zink, Mangan und B6-Vitaminen bei ADHS-Patienten käme. Was hältst du denn von der Theorie?
Also diese HPU-KPU, für alle, die das Wort noch nicht gehört haben, ist eine Abkürzung für Hämopyrolurie oder Kryptopyrolurie. Das ist eine Stoffwechselstörung, die ordnet man in die sogenannten Porphyrien ein. Das ist übrigens eine Stoffwechselstörung allgemein, die es gar nicht so selten gibt. Aber da denken leider die klassischen Behandlungsansätze noch nicht so oft dran. Also es gibt leider, muss man auch sagen, für diese Stoffwechselstörungen sehr wenig Evidenz. Also aufgrund der evidenzbasierten Medizin gilt das so eher als, naja, ist da wirklich was dran. Wenn man aber empirisch an das Thema rangeht, gibt es wirklich, vermutet man in einem Fall von 1 zu 10, eine potenzielle Störung in diesem Stoffwechsel, das kann angeboren sein oder erworben sein. Also es muss nicht nur genetisch sein. Und was ist das Resultat? Also man scheidet Zink, Mangan und B6 vermehrt im Urin aus. Das kann man auch in der Sammelurinmessung testen lassen. Und wenn man dann diese Störung hat, dann verliert man, ohne dass man es merkt, über den Urin Zink, B6 und Mangan. Und es werden also auch Zink, B6 und Mangan-Mangelsymptome evident werden können. Das ist eine Theorie, die sich aber aus der Praxiserfahrung durchaus bei vielen Betroffenen bestätigen lässt. Gerade bei Problemfällen mit Müdigkeit, Migräne, Reizdarm, Reizmagen mit dem B6-Mangel, Manganmangel, Gelenkbeschwerden, Arthrose und Zinkmangel, Infektlabilität. Deswegen wäre ich dann inzwischen schon nochmal anders drauf und würde sagen, behalt halt recht und würde das nicht nur als so eine durchgeknallte Nischendiagnostik beurteilen, sondern das muss man jetzt auch nicht als so eine ganz extreme Ursache hochstilisieren. Aber es ist eine Möglichkeit. Mhm. Und wenn man nämlich einen B6-Mangel hat, kann der auch Depressionen fördern oder neurologische Erkrankungen im Alter fördern. Deswegen finde ich ja immer wichtig zu wissen, wie ist die wirkliche Versorgung mit bestimmten Nährstoffen. Übrigens wissen wir, dass zum Beispiel die Versorgung mit B6 auch ganz wichtig ist, Zink und Mangan, um Krankheiten vorzubeugen wie Hashimoto und solche Geschichten. Also das ist ganz, ganz interessant. Außerdem, das fand ich auch bemerkenswert, gibt es aber Evidenzen zunehmend, die gezeigt haben, dass ADHS-Betroffene eine geringere Aktivität in den Mitochondrien zeigen. Das ist übrigens etwas, was ich aus der Praxis komplett bestätigen kann, wenn ich dann Marker zu den Mitochondrien im Blut messe oder zum oxidativen Stress, finde ich die sehr, sehr oft erhöht oder pathologisch verändert. Gibt ja dann auch Werte, die erniedrigt sind. Ne? Und das ist interessant, sodass man auch mit mitochondrialen Therapiestrategien hier eine Verbesserung erzielen kann. Übrigens, wenn man vor 15 Jahren gesagt hat, wir konzentrieren uns in der medizinischen Sprechstunde auch auf das Thema Mitochondrien, wurde das auch aus der klassischen Medizin eher so als, was soll denn das, beachtet. Heute gibt es immer eine stärkere Evidenz, dass gerade aus der Langlebigkeitsforschung wirklich bekannt ist, eine Schädigung der Mitochondrien wird inzwischen wie die Entzündung als elementarer Motor von Krankheit angesehen. Und umgekehrt gesehen, positiv gesprochen, die gute Nachricht ist, hier kann man aber wunderbar ansetzen. Also wenn man solche Ursachen findet, kann man auch was dagegen tun, vorbeugend wie lindernd. Und das finde ich ganz faszinierend. Und wenn ich auch nochmal hier einsteigen möchte, was wir auch wissen, es gibt Hinweise darauf, dass die ADHS-Betroffenen oft einen niedrigen Spiegel an Omega-3-Fettsäuren haben. Jetzt ist für mich immer die Frage, was ist Henne, was ist Ei? Mhm. Wahrscheinlich haben die auch einen sehr hohen Bedarf, aber hier ist eine adäquate, zuverlässige Substitution mit Omega-3-Fettsäuren über die Ernährung, Nahrungsergänzung obligat, genauso wie Magnesium. Magnesiummangel fördert das Syndrom und auch Vitamin-D-Mangel gibt es Hinweise, dass ein Vitamin-D-Mangel mit einem erhöhten Risiko für ADHS verbunden ist, genauso wie Vitamin-Defizite auch im Bereich B12, im Bereich von Zink, im Bereich von Eisen. Und deswegen ist es doch so ein ganz wichtiges Thema, dass wir eigentlich aus dieser Folge lernen müssen. Wir brauchen für Kinder und Erwachsene gleichermaßen, aber schon von Kindesbeinen an, die zuverlässige Versorgung mit hochwertigen Lebensmitteln. Wir brauchen dann grundlegenden anderen Diskurs zu dem Thema und auch eine adäquate Versorgung mit diesen genannten Nährstoffen. Und da sind, glaube ich, viele Kinder im Mangel, ohne dass sie es wissen. Und das ist einfach eine ganz große fatale Entwicklung, dass das so abgetan wird. Ich möchte nicht wissen, wie viele Teenager und kleine süßen Wesen da draußen sitzen mit einem Vitamin-D-Zinkmangel oder auch Selenmangel, der jetzt nicht für ADHS Relevantes zu sein scheint. Aber man kann so viel Krankheit damit verhindern.
Und man kann dann schon eine ganz normale Nährstofftherapie anwenden. Also es ist jetzt nicht bei ADHS-Patienten, dass da der Körper auch dagegen ankämpft anarbeitet, wie es jetzt zum Beispiel bei Dopamin dann der Fall ist.
Nein, das würde man je nachdem, also auch fachärztlich betreut, abwägen, was ist die richtige Strategie, Einsatz von Medikamenten notwendig, ja, nein. Mhm. Aber wenn man das auf die Lebensstilmedizin fokussiert mit den Ansätzen oxidativen Stress mindern, adäquate Mikronährstoffdiagnostik und Zufuhr, Darmgesundheit würde ich auch immer ins Boot nehmen, mitochondriale Medizin ins Boot nehmen, da gibt es ja auch hervorragende Belege, wie zum Beispiel auch diese Sauerstofftherapiestrategien mit intermittierender Hypoxie, Hyperoxietherapie oder auch mit Nährstoffen, die Mitochondrien brauchen, zum Beispiel B12, Omega-3, Coenzym Q10. All das würde ich in diese Waagschale werfen. Mhm. Weil diese Nährstofftherapie kann eine herausragende, unterstützende Rolle bei der Vorbeugung, aber auch in der Behandlung von ADHS spielen.
Wenn die Gene bei ADHS jetzt eine so große Rolle spielen, wie du eben sagtest, können wir hier in Richtung Prävention ja vielleicht nicht so richtig vorsorgen. Natürlich kann man was für den Darm tun, aber es geht vielleicht eher darum, was kann ich tun, um die Symptome möglichst gering zu halten.
Denke mir zum jetzigen Zeitpunkt, wer sagt uns denn nicht vielleicht in ein paar Jahren, das könnte ich mir sehr gut vorstellen, ach, jetzt haben wir doch rausgefunden, das Ganze hat ganz viel mit dem Darm zu tun. Mhm. Ne? Wir sagen im Moment, es liegt noch sehr viel an Genen. Ich glaube immer, wir verstecken uns sehr, sehr gerne hinter den Genen, wenn man einfach noch nicht weiter in der anderen Forschungsdisziplin gekommen ist.
Okay. Wir werden sehen. Aber weil ja so oft Eltern und Kinder das haben, deshalb vielleicht denkt ihr schon.
Natürlich, natürlich. Also ich glaube schon, dass das eine genetische Variante hat, ist unbestritten. Mhm. Ich würde mich auch immer gern dann fragen, was wird da genau vererbt oder sind es auch vielleicht sogar epigenetische wichtige Traumata? Wir wissen ja aus der Forschung, dass auch sogar Traumata vererbt werden, ne? Also auch die seelischen Traumata. Wenn man jetzt so zurückdenkt, was unsere Großeltern da vielleicht erlebt haben in Kriegen, deswegen denke ich auch immer in Zeitalter, wo es gerade nicht so gemütlich in der Welt ist, ne, wie viel auch die Seele epigenetisch an Traumata vererbt werden. Das wäre auch mal eine faszinierende Arbeit an Studienarbeit. Wie wirkt sich das auf die Entwicklung von ADHS aus? Die Traumata-Wirkung auf die Gene. Mhm. Was du eben sagtest mit deinem Gedanken, wie ist denn das jetzt auch von dem Lebensstilaspekt? Ich würde hier auch wieder ganz klar an das Darmmikrobiom denken und auch vor allen Dingen eine gute Mahlzeitenstruktur empfehlen, Dauerstress vermeiden, Sport- und Entspannungstechniken ins Boot werfen. Ich würde diesen ganzen unglaublichen Beschleunigungsdrang, der uns durch die ganze elektronische Medienwelt da pausenlos beschallt, deutlich reduzieren. Also gerade auch diese Medien wie TikTok. Mhm. Ich war da noch nie drin, in dem Sinne. Aber das ist ganz, ganz wichtig. Auch solche Strategien wie Dinge, die man gerne tut, Musik als Element der Heilung und auch wirklich schauen, wie geht's mir mit was? Also wir wissen zum Beispiel, dass Symptome sich verschlechtern können durch starken Alkoholkonsum. Auch hier sollte man wirklich darauf achten, was kann das ganze Karussell der Symptome verschlimmern. Mhm. Also was man auch beachten muss, dass man grundsätzlich wegen dieser Neurotransmitter-Mangelsituation auch eine Anfälligkeit hat für Süchte. Das ist was ganz, ganz Wichtiges, was man beherzigen sollte. Und was ich auch spannend finde, ist, dass man das Thema auch mal durchdenkt, wie gehe ich mit einem Fall in der Familie um? Wenn ich jetzt merke, das Kind ist betroffen, wie kann ich auch Stärken des Kindes, Bedürfnisse des Kindes verstehen, damit es auch im Erwachsenenalter eben nicht damit so zu kämpfen hat? Wie kann ich strukturierte Umgebungen schaffen? Wie kann ich klare Regeln und Routinen etablieren bei meinen Kindern oder den Betroffenen? Und das Verständnis der Menschen untereinander würde mir am Herzen liegen, dass man das fördert. Also eine ganz offene und respektvolle Kommunikation ist ganz wichtig, um Missverständnisse zu vermeiden. Mhm. Und ich glaube, da liegt noch ganz viel Chance im Bereich Selbstmanagement, aber auch im Sozialen. Und ganz wichtig finde ich auch, dass man da keine Hemmnisse haben soll. Ab jetzt, die Zeit ist dafür wirklich reif, sich in der ärztlichen Sprechstunde zu öffnen, wenn man da Sorge hat, und auch wirklich die Fachkompetenzen professionell ins Boot nehmen sollte. Mhm.
Ja, du hast eigentlich gerade schon angesprochen mit den Eltern, wie reagiert man am besten? Also genau dieser psychische Aspekt, den finde ich noch ganz interessant, weil doch bestimmt einige Erwachsene heute noch denken, sie sind irgendwie falsch, weil ihnen das früher so eingeredet wurde. Also ja, wie sollte man eigentlich umgehen als Eltern, und auch was kann ich heute machen, wenn mein Selbstbewusstsein gelitten hat durch diese Verhaltensweisen der anderen, der Erwachsenen vielleicht?
Ja, aber das ist ja auch ein falsches Beurteilen. In anderen Ländern, zum Beispiel in den USA, ist man da jetzt schon sehr viel weiter mit der Akzeptanz, dass es das gibt. Und man muss es vielleicht auch mal aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Jede Medaille hat ja zwei Seiten. Ein ADHS, was man jetzt vermutlich als Schwäche vielleicht für sich sieht, hat ja auch potenziell einen Vorteil oder einen Moment der Stärke. Also das sind Menschen mit einem sehr hohen Gerechtigkeitssinn. Sie sind oft sehr kreativ, haben dann auch, wenn es mal drauf ankommt, wahnsinnig viel Energie, können andere wahnsinnig mitreißen. Viele sind sehr, sehr aktiv, sozial engagiert, hilfsbereit, für den anderen da, sind auch manchmal mutiger, haben weniger Angst vor Situationen, sind sehr detailversessen, qualitätsbesessen. Und es gibt ja ganz große, prominente Beispiele. Jetzt zum Beispiel Michael Phelps, der bei Olympia 28 Medaillen da erschwommen hat, der Sänger Justin Timberlake oder Schauspieler Jim Carrey oder Kollegin Emma Watson. Das sind bekannte Beispiele, wo man denkt, die gibt es ja auch. Mhm. Also das finde ich immer, dass man vielleicht dann auch aus dieser Schwäche wüsste, aha, so und so bin ich doch gestrickt. Ich nutze diese Schwäche und mache sie zu meiner absoluten Stärke. Also jemand, der detailversessen ist, das ist ja was Tolles. Das ist ja jemand, der dann auch nicht mehr nachlässt, wenn er dann die Struktur hat.
Was wären denn die besten Berufe für Menschen mit ADHS, um unnötigen Stress und Situationen zu vermeiden, die die Symptome noch triggern? Also offenbar ja Sport und Showbiz, so abgeleitet von den Promis, die du jetzt eben genannt hast.
Also was man so schön sagen kann, in der Steinzeit waren das sicher die Superjäger, die vorne gleich in der ersten Reihe beim Mammut rauskamen und die sich das auch getraut haben. Heutzutage sollten es vielleicht doch eher Jobs sein, die man sich auch jeden Tag so ein bisschen anders gestalten kann und die einem trotzdem auch eine Struktur liefern. Also man muss dann natürlich auch sagen, wenn man dann in die Selbstständigkeit geht, sollte man schon schauen, dass man lernt, wie man sich Struktur geben kann, wenn man seinen Tag selbst einteilt. Aber grundsätzlich könnte man sagen, alle Berufe, die Kreativität, Talent, Besessenheit für eine Sache fordern. Es könnte auch eine Kriminalkommissarin sein, die vielleicht sagt, ich habe da meine Struktur und ich schiebe es nicht auf, ich gehe auf Verbrecherjagd, aber ich gebe nicht nach, wenn ich jetzt da rausfinden will, was war da los. Denken kann man zum Beispiel auch Berufe in der Natur, ein Landschaftsgärtner zum Beispiel, der immer wieder was anderes gestaltet. Viele sind, glaube ich, auch sehr gut, selbst wenn sie in einer therapeutischen Arbeit sind, weil sie oft eine starke Empathie für andere haben. Oder auch, dass man was mit Tieren macht. Tiere sind wirklich sowas von liebenswert.
Geduldig.
Die sagen einem, die Armen, die können ja nicht sagen, jetzt mach mal hin. Ne? Aber ich würde jetzt sagen, der juristische Strafverteidiger oder jetzt jemand, der da in so einer Behörde sitzt, wo er nicht seine Kreativität leben kann, ist da schon ein bisschen dann leichter an seine Grenze zu bringen. Und wenn man aber das jetzt zum Beispiel weiß oder schon beim Kind vielleicht spürt, aha, es geht so ein bisschen in die Richtung, dann muss man jetzt nicht heutzutage verzweifeln, sondern kann jetzt mit diesen Tipps auch viel, viel, viel konstruktiver umgehen. Also wenn wir jetzt sagen, kreative Berufe, das könnte ja ein Grafikdesigner sein, eine Schriftstellerin, ein Drehbuchautor, eine Malerin, ein Musikschaffender, auch Berufe, die viel unternehmerische Kreativität fordern. Also Kreativität ist ja auch etwas Unternehmen. Ich fände es auch nicht schlecht, im sozialen Beruf da zu arbeiten. Was ich eben schon sagte, therapeutisch, aber ein engagierter Sozialarbeiter, der da wirklich nicht loslässt, um sich um die Leute kümmert und denen hilft. Ein Lehrerberuf kann es genauso sein oder so ein super IT-Berater. Und ich glaube Handwerker, also handwerkliche Berufe, Ingenieur, Mechaniker und auch im Bereich Notfall. Mhm. Also ne, da hast du ja sehr viel Abwechslung als Rettungssanitäter. Und das könnte mal sein, was Leute anregt. Also jetzt nicht so in die Regression gehen und ach Gott, ich bin ja so eigentümlich. Nein, ich habe auch deswegen ein bestimmtes Talent, was andere nicht haben. Ich lasse nicht so leicht locker. Ich bin sehr gerecht. Ich gucke genauer hin. Und genau da würde ich mich dann mal gedanklich reinbegeben und auch mir wirklich für diese Berufswahl schon auch eine gewisse zuverlässige Selbsthilfe geben. Also da würde ich, wenn ich jetzt ein betroffenes Kind hätte oder jetzt jemanden Bekanntenkreis, würde ich sagen, dann versuche in den Schulferien auch mal ein Praktikum zu machen, schon möglichst früh mit 14, 15, 16 zu gucken, was passt zu mir. Mhm. Also ich habe schon in der Schulzeit auch gerne mal Praktikas gemacht. Ich habe schon ganz früh auch im Krankenhaus ein Praktikum gemacht, um mal zu gucken, ob das was ist.
Also wahrscheinlich braucht man dann neben dieser Beratung, nimmt man Medikamente oder was hilft mir eigentlich? Brauche ich irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel, dass man vielleicht auch nochmal so eine psychologische Unterstützung braucht, um diesen Weg zu finden überhaupt?
Unbedingt. Also so ein Coaching oder ich glaube, es gibt ja auch jetzt Anlaufstellen, wo man auch solche Eignungen herausfinden kann, finde ich eine super Sache. Mhm. Das erspart einem wirklich Nerven und auch den Eltern, die das Studium vielleicht mitfinanzieren wollen, müssen, können. Ich bin ja auch immer ein großer Fan von Stipendien, dass Menschen, die wirklich was können und wollen und herausragende Talente, dass man die auch gezielt fördert, dass es auch nie eine Frage ist des Einkommens, ob jemand jetzt einen guten Job kriegt oder nicht. Deswegen gibt es ja zum Glück auch Stipendien. Aber diesen Eignungstest finde ich schon eine gute, gute Sache.
Ja, wir sind leider am Ende, aber vielleicht braucht es ja nur
die
Sendung heute. Aber vielleicht braucht es ja nur einen Jobwechsel dann, um bisherige Probleme in klare Vorteile zu drehen. Genau, nächste Woche machen wir noch ein ganz wichtiges Thema vor den Sommerferien. Wir gucken uns die Haut an, vor allem unter der Sonne, weil die Zahlen für Hautkrebs leider aktuell sehr, sehr explodieren. Da müssen wir nochmal genau drauf gucken. Wenn ihr sonst noch Fragen habt an Doc Fleck, schreibt uns gern an podcast@docfleck.com. Wir sammeln nämlich wieder für die nächste Wundertüte. Ihr könnt uns nächsten Mittwoch hören auf RTL Plus sowie auf den üblichen anderen Plattformen. Und falls ihr uns heute ein paar Sterne auf Spotify hinterlasst oder eure Meinung zur Folge, dann wäre das herrlich. Ebenso auch eure Bewertung bei Apple Podcast. Vielen Dank fürs Dabeisein und hoffentlich bis nächsten Mittwoch.
In diesem Sinne, bleibt entspannt und macht was draus. Zum Schluss habe ich jetzt noch eine kurze Frage an euch. Wer hat sich denn zum neuen Jahr auch als guten Vorsatz gesetzt, sich gesünder zu ernähren oder vielleicht weniger Süßkram zu essen? Wenn du dich da wieder erkennst, dann habe ich jetzt ein Geschenk für dich. Ich habe nämlich ein digitales Büchlein entwickelt, quasi ein Schlankguide, der genau diese guten Vorsätze unterstützen und dabei helfen kann, langfristig erfolgreich am Ball zu bleiben. Darin sind hilfreiche Erklärungen, zum Beispiel zum eigenen Körpergewicht, zu stillen Entzündungen, zur passenden Ernährung und damit zu allem, was einen gesunden, energiegeladenen Lebensstil beeinflussen kann. Außerdem gibt's direkt passende, feinschmeckende Schlankbooster-Rezepte zum Kochen und Ausprobieren obendrauf. Also ladet euch dieses Büchlein gerne und natürlich kostenlos herunter und schaut es euch doch einfach mal an. Den Link dazu findet ihr direkt hier in der Folgenbeschreibung.
Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung.